Am 26. Mai hat Thüringen kommunal gewählt. Am 9. Juni fanden Stichwahlen statt. Die fielen dann zusammen mit den Wahlen zum Europäischen Parlament. Auf der Europaebene wurde die AfD in Thüringen mit etwas über 30% die stärkste Kraft. Wir blicken auf die kommunale Ebene, auf die Landrats- und Bürgermeisterinnenwahlen. Hier ist die CDU Gewinnerin und kein AfD-Kandidat oder Kandidatin gewann die Stichwahl. Und wir sprechen heute darüber, wie die mobile Beratung in Thüringen diese Kommunalwahl in Thüringen einschätzt. Und wir tun das mit Felix von Mobit. Hallo.
Guten Morgen.
Wir sprechen über die Kommunalwahl in Thüringen. Die Einschätzungen gehen in verschiedene Richtungen. Die Taz beispielsweise hat geschrieben, AfD verliert alle 9 Duelle. Was wäre denn so die Schlagzeile, die du aufgemacht hättest, um die Kommunalwahl in Thüringen rückblickend zu beschreiben?
Genau, wir haben uns auch gewundert sozusagen am Presseecho-Tag. Es gab natürlich nicht nur polarisierende Artikel, aber es war so, die einen waren so AfD auf dem Vormarsch und dann war so, die anderen waren, die blaue Welle ist gebrochen, war irgendwo, glaube ich, eine Schlagzeile. Und unsere Einschätzung wäre, glaube ich, schlechter in eine Überschrift zu bringen. Vielleicht war das ja auch der Grund für die Analysen. Würde es ein bisschen differenzierter sagen, also ohne sozusagen zu verharmlosen, aber ohne auch zu sagen, ist alles sozusagen eine Katastrophe. Also wir müssen feststellen, wenn man das vergleicht mit dem Jahr 2019, ist die AfD die Partei mit den größten Zugewinnpunkten. Da gibt es auch überhaupt nichts dran zu drehen. Die AfD ist in allen, oder in außer zwei, glaube ich, in allen Bürgermeister- und Landratswahlen, außer zwei oder drei, aber bei den Landräten auf jeden Fall, ist in die Stichwahlen eingezogen. Punkt. Da gibt es auch nichts dran schön zu reden. Die AfD ist in den Kreistagen und Stadträten mindestens immer auch zweitstärkste Partei. Auch da gibt es nichts schön zu reden. So. Na, also das müssen wir sehen. Das sind nun mal die Befunde. Und wo es sich dann, glaube ich, ein bisschen aufsplittet, aber es ist schon wichtig, auch für die Zivilgesellschaft ist, legen wir als Vergleichspunkt jetzt 2019 an. Das ist aber nun mal 5 Jahre her. 5 Jahre, in denen dann noch die Corona-Pandemie stattgefunden hat, in denen es den Ukraine-Krieg gab und in denen es eine ganze Reihe an Umfragen gab und natürlich für Thüringen auch 3 Wahlen, Nordhausen, Sonneberg und SOK, also Saale-Orla-Kreis. Und das sind natürlich auch Ankerpunkte, die wir uns angucken müssen. Und da würde ich dann sagen, da müssen wir ein bisschen differenzieren, zu sagen, schauen wir uns an, wie die Wahlen in Sonneberg ausgegangen sind, in Nordhausen und im Saale-Orla-Kreis. Haben wir, also es geht ja zweimal um eine Landratswahl und einmal um eine Oberbürgermeisterwahl, haben wir in Sonneberg, das wissen alle, hat der AfD-Kandidat gewonnen. Das heißt also, hier war die AfD stärkste Partei dann in der Stichwahl.
Robert Sesselmann.
Genau, Robert Sesselmann. Dann in Nordhausen hat der Kandidat knapp verloren gegen den parteilosen Amtsinhaber. Und auch im Saale-Orla-Kreis hatte der Kandidat deutlich über 40%. So, dann als Ankerpunkte zum Vergleich. Und dann haben wir noch ein paar Umfragen gehabt, wo die AfD für die verschiedenen Wahlen auch extrem hohe Werte hatte. Die haben wir leider dann bei den Europawahlen nicht so sehr für Thüringen, sondern mehr eben bundesweit, müssen wir anlegen. Da hatten wir die letzten Umfragen, die ich kenne, waren so 5-6 Wochen vor der Wahl, lag die AfD bundesweit gesprochen bei teilweise 24-25%. So, ne? Umfragen sind Umfragen, keine Wahlen, das muss man schon sehen. Und warum das natürlich spannend ist, schon auch auf die kürzeren, also kürzer zurückliegenden Ankerpunkte zu schauen, ist die Frage, haben denn die ganzen zivilgesellschaftlichen Proteste, hat die Berichterstattung von Korrektiv einen Einfluss gehabt auf die Ergebnisse dieser Wahlen? So, deswegen müssen wir darauf gucken. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir sozusagen das Ganze schönreden oder hier irgendwie klar analysieren wollen, die AfD hat verloren. Das halte ich für absoluten Quatsch, wenn du das in der Form formulierst. Aber wir können sehen, erstens, keine der Stichwahlen, die wir jetzt hatten am 9. Juni, also die Personalwahlen, hatte ein AfD-Kandidat, eine AfD-Kandidatin auch nur annähernd die Ergebnisse, die in Sonneberg, Nordhausen oder im SOK-Kreis erzielt wurden. So, auch Fakt. Zweitens, die Umfragen der AfD auf Bundesebene für die Europawahlen lagen, wie gesagt, bei Mitte 20%. Die AfD hat geholt knapp 16. Okay, auch hier haben wir 8%. Selbst wenn du sagst, es gibt gewisse Varianzen bei der Umfrage und so weiter von 3-4%, sind die deutlich runtergegangen. Und was war dazwischen? Dazwischen lag die Berichterstattung von Korrektiv über die Remigrations-, ich würde eher sagen Deportationspläne von Leuten aus dem AfD-Umfeld.
Die ja nicht neu waren.
Die nicht neu waren, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und wir hatten die Massenproteste, auch in Thüringen, tausende Menschen sind auf die Straße gegangen. So, und da müssen wir sagen, okay, wenn wir dann aber die Ankerpunkte nehmen, die 3 Wahlen in Thüringen und auch die Umfrage, sagen, dann hat die AfD im Verhältnis zu dem, was prognostiziert wurde und was vor 6-7 Monaten noch erzielt wurde bei den Wahlen, dann hat sie eben nicht zugelegt. So, das negiert nicht, dass du dir 2019 anguckst und es geht auch überhaupt nicht darum, das schön zu reden und blaue Welle ist gebrochen und jetzt haben wir alle Glück und es ist vorbei und so, aber es geht darum schon zu sehen und das finde ich wichtig für unsere Leute, ey, das was ihr getan habt die letzten Monate hat offensichtlich einen Einfluss auf diese Wahlen gehabt und das ist wichtig, denn dafür ist mir diese Analyse wichtig, um mal zu schauen auf die letzten Monate. So. Und deswegen würde ich sagen, bei uns wäre es ganz, ganz schlecht, irgendeine coole Überschrift zu finden, wie die blaue Welle ist gebrochen oder die AfD ist der Wahlgewinner, sondern so ein bisschen differenzierter. Da wäre es wahrscheinlich so das Bild, ja und nein, jein, ist die AfD der Wahlgewinner, halt so jein irgendwie. Das wäre keine coole Überschrift. Aber so deswegen sage ich ein bisschen differenzierter. Ja.
Nun seid ihr ja auch nicht die Presse, sondern ihr seid eine Beratungseinrichtung. Ihr beratet in Thüringen zivilgesellschaftliche Initiativen, aber auch Verwaltung, auch beispielsweise Polizei im Umgang mit Rechtsextremismus. Das ist eure Aufgabe. Ihr blickt auf ganz Thüringen. Wenn wir jetzt wiederum auf die Kommunalwahlergebnisse schauen, welchen Unterschied siehst du da zwischen Stadt und Land? Denn Kommunalwahlen sind ja immer ganz stark an den Menschen vor Ort orientiert. Es geht ganz viel um Entscheidungen, die die Menschen direkt betreffen. Da schauen sie vielleicht nochmal genau hin, wen sie wählen. Welchen Unterschied habt ihr zwischen ländlichen Regionen in Thüringen und den Städten festgestellt?
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ne? Wenn du es auch deutschlandweit nimmst, musst du einfach sagen, es gibt bestimmte Faktoren, die einen Unterschied machen. Ost-West macht einen Unterschied, Stadt-Land macht einen Unterschied. Und sozusagen Ost-West können wir uns jetzt in Thüringen nicht angucken. Aber wir sehen natürlich, dass in den großen Städten wie Weimar, Jena, wir haben nicht so viele, Erfurt, da sind die Wahlergebnisse der AfD schlechter. Das ist nun mal so. Hier wohnen die Leute sozusagen, die auch eher ein anderes Weltbild vertreten. Hier wohnen viele Studentinnen, Studenten. Hier wohnen eher Leute sozusagen, die auch politisch nochmal woanders engagiert sind. Das heißt, in den Städten treffen halt häufiger nochmal Milieus zusammen, die ja nicht AfD-affin sind. So. Deswegen natürlich sind die Leute irgendwie hier wählen weniger tendenziell. Und gleichbedeutend ist natürlich so, diese Wahlkampagnen der AfD, die gehen, glaube ich, schon auch auf die Leute, die eher so in der Kommune sind. Wir haben auch gesehen, wo mehr Plakate hingen. Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, siehst du immer, dass sehr strategisch gehangen wurde. Ne? Also in bestimmten Vierteln, zum Beispiel in Jena oder Erfurt, da gab es gar keine Wahlplakate der AfD. Also ich weiß nicht, ob die alle waren oder ob man gesagt hat, ey, hier holen wir nichts in diesen Vierteln. Stattdessen gab es dann Dörfer, die waren voll. Da war dann die AfD irgendwie die einzige Dings oder einige Stadtviertel in bestimmten Städten waren eben voller gehangen mit AfD-Plakaten. Also man versucht schon auch, das Wählerklientel zu adressieren. Und du hast halt auf dem Dorf, da musst du gucken, welche Wahlkampagnen wurden gehangen. Auch absurd, ne? So, es gibt nur zwei Geschlechter. Also so als ob wir,
auf dem Wahlplakat,
ja, als ob wir jetzt irgendwie, als ob das jetzt das zentrale Punkt wäre für mein Leben, egal wo ich wohne, so, ne? Aber es heißt, es wurde wieder so ein emotionaler Wahlkampf geführt, der gar nicht so viel mit der Frage zu tun hat, was ist jetzt hier wichtig in der Politik, sondern er wurde geführt mit diesem Gefühl der Leute, was so erzeugt wird auch in Medien und von natürlich einer extrem rechten Blase, der will dir irgendwie an dein Leben ran, so, ne? Und ich glaube, dass dieses Gefühl ist so in dörflichen Regionen auch nochmal viel stärker gemacht. Da ist so, ne, so auf dem Dorf, das ist so ein bisschen, wenn man so sich das Lebensgefühl anguckt, ne, da geht es darum, hier ist alles beim Alten bleiben, Deutschland aber normal, das trifft ja genau sozusagen viele.
Bloß nichts verändern.
Genau, bloß nichts verändern, ist alles so die Beschaulichkeit und so weiter. Guckt, dass ja dann, dass diese Geschichte nicht gebrochen wird. Und ich glaube, deswegen zieht das schon viel mehr auf die Dörfer ab in der Kampagne. Und da siehst du schon natürlich einen großen Unterschied in den Wahlergebnissen auf jeden Fall.
Es braucht ja auch weiterhin Beratung gegen Rechts hier in Thüringen. Gleichzeitig wird aber auch unter anderem eure Arbeit erschwert, eben durch die rechten Akteure vor Ort, die scheinbar immer mehr an Einfluss und auch an Bedeutung und Zuspruch gewinnen. Wie wirken sich denn die Ergebnisse der Kommunalwahl in Thüringen auf eure Beratungsarbeit bisher aus, so in den ersten Wochen jetzt nach der Wahl?
Ich würde sagen, es ist so eine Gegensätzlichkeit. Also einerseits hast du die Tendenz, dass die Leute schon sehr getroffen sind, auch durch die Wahlen, gerade im ländlichen Raum. Ne? Wenn du siehst irgendwie, du bist irgendwie sozusagen pro solidarische Gesellschaft gegen AfD und irgendwie alles andere der extremen Rechten. Und dann siehst du, in deinem Dorf sind so, weiß ich nicht, 37% haben AfD gewählt. Und dann kannst du ja durchrechnen, dass fast jeder zweite deiner Nachbarinnen und Nachbarn AfD gewählt hat. Ich glaube, das ist schon eine extrem große Frustration. Ich kenne das auch aus den Beratungsgesprächen, wo die Leute dann sagen, naja, ey, in meiner Straße, ich glaube, ich bin da die Einzige, die noch irgendwie, ne, nicht AfD wählt und so. Da gibt es eine Frustration. Und gleichzeitig aber sind die Leute dann so, ey, wir müssen unbedingt was machen. Also es entwickelt sich sozusagen so eine Gegenhaltung, so ein Gegenwehr, fast ein Trotz, würde ich sagen. Okay, ey, wir müssen jetzt was tun. Also das heißt, da geht es schon auch voran und du siehst selbst in Dörfern gibt es Demos, kleineren Städten, die sozusagen in der Peripherie liegen, wo 200, 300 Leute sind, ne? Wo nie 200, 300 Leute waren auf der Demo. Also das heißt, beides findet statt und was wir natürlich jetzt mal gucken müssen, das wird für viele Projekte, für viele Träger vor Ort interessant werden, was machen eigentlich diese AfD-Leute in den Stadt- und Kreisräten, Gemeinderäten, wenn es darum geht, da Projekte, pro-demokratische Projekte, ne, die gegen die Ideologie der AfD gehen, durchzusetzen. Da werden wir wahrscheinlich erleben, dass es dann zu Schwierigkeiten kommen wird. Da muss man dann gucken, wie die Mehrheitsverhältnisse sind und ob andere Parteien, bestimmte andere Parteien eben dann sich auf die AfD-Seite stellen oder sagen, nee, Moment, das ist etwas, was wir doch wichtig finden und was durchgeht. So, das wird auch spannend. Dieser Normalisierungseffekt der AfD auf Kommunalebene, das ist die große Gefahr genau dort unten.
Gleichzeitig ist ja immer wieder davon zu hören, dass Menschen, also sich nicht nur engagieren, das schon auch, aber dass Menschen auch Angst haben, weil sie beispielsweise angegriffen werden, diffamiert werden, gerade in Regionen, in denen es so eine rechte Hegemonie gibt, scheint es den Menschen ganz offensichtlich schwer zu fallen, Gesicht zu zeigen, klar nach außen aufzutreten. Was braucht es hier, um die Menschen auch zu stärken und zu schützen und sie darin zu bestärken, sich für die Demokratie einzusetzen?
Ja, also sozusagen ein ganz aktuelles Beispiel. Wir waren gestern auf dem Taz-Podium, auf dem Panther-Podium in Erfurt und haben drüber gesprochen. Und ich komme nach Hause gestern Abend und dann sehe ich, dass die Facebook-Seite Sonneberg gegen Nazis bekannt gegeben hat, dass sie aufgrund der Bedrohung von Morddrohungen, dass sie aus Angst um die eigene Familie sozusagen ihre Aktivitäten einstellen. So, okay, das ist das Ding, was wir gerade haben und das ist das, was wir sehen. Also, dass Leute, die in Sonneberg sozusagen, die wenigen, die da irgendwie noch aktiv sind, ne, dass die sozusagen unter diesem Druck, unter diesem ekligen, vor allen Dingen auch in den sozialen Medien stattfinden, bis hin, wie sie selber schreiben, zu Morddrohungen und aus Angst um die eigene Familie, dass diese Leute einfach sagen, ey, das können wir nicht mehr, wir müssen jetzt hier, um uns selbst zu schützen, unser Engagement einstellen. So, das ist genau das, gestern Abend passiert sozusagen. Das ist genau das, was uns natürlich beängstigt und so. Es geht ja nicht darum, dass du noch einen demokratischen Meinungsaustausch hast, sondern es ist so, okay, ich poste was gegen die AfD und dann glaubt Klaus, er müsste dir Morddrohungen schicken bei Facebook, so ungefähr. Ne? Also das ist ja unfassbar. Also die Leute ziehen sich zurück, weil sie unter diesem Druck stehen. Das ist nicht überall so, aber ich finde, das müssen wir schon ernst nehmen. Und gerade Sonneberg ist natürlich irgendwie auch krass, haben ja auch die Kollegin von Esra und auch einige Presseleute schon gesagt, da ist die Gesamtstimmung einfach echt so in die Richtung gegangen. Und dann ist es eben nicht mehr, okay, der hat eine andere Meinung und es gegen die AfD, sondern okay, dann schicke ich dem halt mal bei Facebook eine Morddrohung. Okay, krass, das soll jetzt irgendwie die Stimmung sein, in die es geht. Das ist extrem beunruhigend. Das ist nur ein Beispiel, ne?
Und nochmal die Frage, was brauchen denn diese Menschen konkret von Seiten der Zivilgesellschaft, genauso aber auch wie von Seiten der Politik, um dem etwas entgegenzusetzen und sich sicher fühlen zu können in einer pluralen Gesellschaft?
Ich glaube, wenn wir die Frage stellen, was Leute brauchen, die sich engagieren für Demokratie und gegen die extreme Rechte, dann ist es am Ende, läuft es auf ein Wort hinaus und das heißt Solidarität. Wir müssen uns organisieren, diese Leute dürfen nicht alleine gelassen werden. Wenn die in diesen Bedrohungsszenarien sind, dann müssen die das Gefühl haben, sie müssen Leute an ihrer Seite haben, wo sie wissen, sie sind nicht alleine. Das gilt auch natürlich für die Politik, sagen, ey, man solidarisiert sich mit Leuten, die angegriffen werden, mit Leuten, die Morddrohungen bekommen, mit Leuten, die so in so einen Angstzustand fallen, dass sie ihr Engagement unterbrechen, weil sie Angst um die Familien haben. Solidarität, darum geht's. Lasst diese Leute nicht alleine, gerade in ländlichen Regionen, Erfurt und Jena sind nun mal nicht Thüringen quasi in einer Repräsentation, sondern seid solidarisch, helft den Leuten und macht denen klar, sie sind nicht alleine.
Die Wahlen werfen immer so ein Schlaglicht auf eine politische Stimmung im Land. Das passiert natürlich zwischen den Wahlen auch ganz viel. Wir hatten am 9. Juni auch die Europawahlen. Es gab hohe Zustimmung für die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht hier in Thüringen. Die Grünen und die FDP wiederum müssen derzeit darum bangen, am 1. September überhaupt in den Landtag einziehen zu können, weil sie gerade unter 5% in den Umfragewerten sind. Also in Thüringen deutet einiges schon so darauf hin, dass es am 1. September ein verändertes Parlament geben könnte und andere Koalitionen so möglich scheinen. Die Süddeutsche Zeitung hat nach den Wahlen am 9. Juni in Thüringen geschrieben, rechtsextreme Resultate werfen Schatten vor dem Herbst. Wie siehst du das?
Ja, das tun sie immer. Das ist fast ein bisschen so ein Allgemeinplatz. Ne? Eine Wahl ein halbes Jahr vorher wirft einen Schatten. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ist ja interessant. Ne? Vor, ich weiß gar nicht, wir müssen jetzt gucken in die chronologische Abfolge. Ist so, wann war der Hype der Grünen? Vor 3, 4, 5 Jahren, ne? Wo die Grünen mal 20% waren im Bundesschnitt. Ne? Das ist auch spannend. Wir sehen sozusagen eine sehr große Varianz in den Umfragen, Wahlergebnissen, ne, die hoch und runter gehen. Das haben wir ja auch bei extrem rechten Parteien, rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa. Die sind halt sehr starken Schwankungen unterlegen. Das muss man halt auch sehen. Vor 3, 4, 5 Jahren, da war irgendwie war die Grünen noch auf dem Weg, zweitstärkste Kraft zu werden oder so in der Richtung. Also schon, wir sehen sehr, sehr schnelle Dynamik in dieser ganzen Geschichte. Das finde ich auch schon immer spannend. Ich gehe auch davon aus, dass wir langfristig sozusagen, die AfD hat sich etabliert, das muss man so sagen, wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren nicht erleben, dass die AfD dann nicht mehr im Landtag oder so präsent ist, das muss man sich auch klar machen, also damit haben wir ja schon sozusagen eine veränderte Parlamentssystem, die hinzugekommen ist zu dem klassischen Fünf-Parteien-System in Thüringen, ein bisschen anders konstruiert als jetzt bundesweit natürlich. Und das wird sich tatsächlich im Wahlkampf entscheiden. Also es ist ja alles so knapp, bei 4% liegen Grüne FDP, ne? So, also so, dass du sagst, es kann noch klappen oder nicht klappen.
Aber es ist knapp an der
5%-Hürde. Es ist knapp, genau. Und gerade noch mit dem neuen Akteur BSW, die sehr viele Leute gezogen haben, waren ja jetzt bei der Europa bei 15% in Thüringen. Auch da wieder ein enorm hoher Wert im Verhältnis zu vielen anderen Bundesländern. Das wird das Parteiensystem umwerfen, ob langfristig auf Dauer, das muss man dann nochmal sehen. Aber wir erleben hier gerade, wenn wir zurückblicken, da müssen wir natürlich mal ein bisschen nach Westdeutschland blicken, ne? Aber sozusagen auf 70 Jahre Bundesrepublik, Parteiensystem, wir sind gerade in einer Phase einer extremen Umbaus. Und das wird für September in Thüringen total spannend. Und natürlich sind das Schatten, die vorausgeworfen werden. Und die große Gefahr für Thüringen ist ja jetzt nicht, dass Ministerpräsident Höcke sozusagen ernannt wird, sondern wir sind in Thüringen immer ja auch in der Frage, ist dieses Land noch regierbar? Das ist ja ein zentraler Punkt. Denn am Ende muss man im demokratischen Diskurs irgendwie Koalitionen bilden. Alleine Partei wird es nicht geben. Ne? So die Zeiten, in denen die CDU hier irgendwie allein regiert hat, die sind lange vorbei. Und das wird dann die spannende Frage. Wer verhandelt mit wem und was? Sind sich alle Parteien darüber bewusst, dass man hoffentlich mit der extremen Rechten nicht koaliert? Das hoffe ich natürlich. Und dann müssen wir das Ergebnis abwarten. Aber ja, ich glaube, wir werden hier über Jahre jetzt ein völlig verändertes Parteiensystem. Und mit der BSW, mit dem BSW ja auch sozusagen keine Partei, wo wir darüber reden, dass die jetzt 5,5 hat. Ne? Also wir nicht raten und so, das ist immer so ein bisschen unseriös. Aber ich würde sagen, das Potenzial des BSW, wenn jetzt nicht noch 3, 4 Schlagzeilen kommen, die irgendwie, ne, irgendwie die Spitzenkandidatin verliert oder so, ich sehe das Potenzial schon zwischen 10 und 20%. Wir haben noch 2, 3 Monate vor uns, die sollte man nicht unterschätzen, aber die haben schon Potenzial in diesem Sinn. Und die letzte Umfrage bei der Linken, 11%, das ist natürlich bitter für die Linke, die ja mal knapp bei 30 lag zu ihren Hochphasen, zumindest in den Umfragen. So, ne? Also das ist schon extreme Schwankungen, die wir hier sehen in Thüringen. Ja.
Die AfD hat dabei auch hohe Zustimmung mit Blick auf die Wahlen am 1. September hier in Thüringen. Am 23. Juni beim Taz-Panther-Forum hast du auf einem Podium mitdiskutiert zur Frage, wer ist die Brandmauer? Brandmauer ist ja so ein Begriff aus der Politik, bezieht sich auf die CDU. Gibt es oder die will die Brandmauer hochhalten, nach rechts zur AfD hin, keine Kooperation, keine Koalition? Du hast in diesem Forum gesagt, Felix, es gibt gesellschaftlich keine Brandmauer. Warum nicht?
Also es mag eine bittere Diagnose sein, aber man hat sich ja immer gefragt, nach 45 ist man immun quasi, um mal einen Begriff zu sagen, eines ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten, der gemeint hat, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Also was hat sozusagen die historische Erfahrung gemacht mit den Deutschen, um es mal ganz, ganz platt zu sagen? Und wenn wir sehen, bleiben wir gerne bei Thüringen, dass die AfD, also eine nachgewiesen extrem rechte Partei mit völkischen Geschichten, mit geschichtsrevisionistischen, wir haben Buchenwald hier vor der Tür und so weiter und so weiter, über 30% holt, da muss man, und ich beziehe mich da jetzt nicht auf irgendwie eine progressive Zivilgesellschaft, die sozusagen sowieso klar gegen die extreme Rechte auf die Straße geht, dann heißt es, gucken wir uns die Stichwahlen an, wo AfD-Kandidaten bis an die 50% kommen, dass wir in weiten Teilen der Bevölkerung, gibt es keinen Mechanismus, der sagt, okay, ich bin zwar unzufrieden, aber die Stimme gebe ich nicht den Extremrechten. Gibt es nicht. Also ne, wir Brandmauer auf verschiedenen Ebenen betrachtet. Wählerpotenzial. Und dann reden wir mal über Parteien danach. Also wir haben ja immer wieder Schlagzeilen gehabt, wo auf kommunaler Ebene, ich habe das vorhin schon mal gesagt, da findet die Normalisierung statt, wo zusammengestimmt wird mit der AfD. Weil da ist es so, ja, hier geht es ja nicht um Ideologie. Der AfD-Typ, der wohnt seit 20 Jahren in meinem Ort. Also hier geht es ja jetzt darum, dass wir über den Spielplatz abstimmen. Dann macht man das halt zusammen. Und da wird diese Normalisierung eintreten, genau da. Das ist sozusagen dann genau die Kommunalebene, wo man eher mal zusammenstimmt, weil ja, ist ja auch richtig, den Spielplatz zu machen. Und die AfD ist auch dafür. Was würdest du jetzt auch machen, ne? Das ist sozusagen die Gefahr. Und da werden wir in den nächsten Monaten, bin ich mir ziemlich sicher, zahlreiche Schlagzeilen sehen, wo wieder irgendwer mit der AfD zusammengestimmt hat. Und das ist so eine schleichende Normalisierung, die ja auch schon seit Jahren uns begleitet. Denn schauen wir uns mal an, die großen Nazi-Skandale, wenn wieder irgendein AfDler irgendeine SA-Parole verwendet hat oder irgendwelche völkischen Sachen und Deportationsfantasien, das holt ja keinen mehr vom Stuhl. Das ist erschreckend, ja? Also, wenn ich auch sage, natürlich hat das was gebracht auf die Wahlen gerichtet, aber worüber wir mittlerweile reden, also wir müssen uns, ich finde, mal einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, wir reden darüber, dass rechte Kreise millionenfach die Deportation von Menschen besprechen, als ob das irgendwie ein normales Thema wäre, kann man mal drüber reden. Und an dem Punkt sind wir schon wieder mit netten neuen Begriffen. Und das führt aber nicht dazu, dass die Leute irgendwie nicht mehr 30% holen, sondern so vier weniger. Okay, also wo wir angekommen sind. Ich finde mal, Schritt zurücktreten und mal ganz ruhig darauf blicken, das ist erschreckend. Ja, also was wieder im Diskurs möglich ist. Und da schämt sich auch keiner mehr für. Zack, zwei Wochen nach dem Skandal kommt das Buch raus mit dem Titel Remigration. Ist alles cool, wird alles nochmal juristisch und so durchdekliniert, was denn so die Möglichkeiten wären, wo man nochmal ran müsste. So, das ist fürchterlich erschreckend.
Die AfD ist bei Weitem nicht mehr die Protestpartei, für die sie lange gehalten wurde. Menschen wählen die AfD wegen ihrer Inhalte, nicht trotz ihrer Inhalte. Das ist, glaube ich, schon in einigen Analysen auch zum Tragen gekommen. Wenn wir nochmal auf den 1. September schauen, hier in Thüringen, auf die anstehende Landtagswahl, dann ist ja auch so ein Thema der AfD, gegen Demokratieprojekte vorzugehen, die Mittel einzukürzen, womöglich ganz zu streichen. Auch ihr bei Mobit in der mobilen Beratung erhaltet öffentliche Fördermittel für eure Arbeit für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Was würde denn das für euch bedeuten? Wie blickt ihr da so auf die Wahl?
Genau, also muss dazu sagen, für alle, die sich damit nicht so beschäftigen, wir werden zum Teil aus Landes- und zum Teil aus Bundesmitteln finanziert. So, und der aktuelle Stand ist so, dass wenn die Landesmittel wegbrechen, dass auch die Bundesmittel wegbrechen. Das heißt, es braucht hier Politik auf Bundesebene, um die Demokratieprojekte in den Ländern auch zu sichern. Es gibt so ein, zwei Möglichkeiten, die auch die Länder haben, aber im Grundsatz ist das so. Und aktueller Stand wäre, wenn die Landesmittel wegbrechen, dass wir keine Finanzierung mehr haben. Das heißt also, das ist ja unter AfD-Einfluss klar. Also das letzte Wahlprogramm zur Landtagswahl, da war ganz klar aufgeführt, dass das Landesprogramm gestrichen wird. Da gibt es auch keinen Zweifel, warum sollten sie das auch nicht tun.
Das Landesprogramm denkt Bund für genau. Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit.
Genau, und damit wäre Stand jetzt, wie gesagt, wir gucken da auf die Bundespolitik, was sie tut. Stand jetzt wäre das Mobit dann sozusagen, ich sage jetzt mal zusammen zugespitzt, am 01.01.2025 quasi keine Mitte mehr hätte, wenn da nicht verschiedene Sachen noch eingebaut werden, um es jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, ein bisschen unterkomplex vielleicht, aber ohne Landesmittel keine Bundesmittel, Stand jetzt. Genau. Und dann, ja, wären wir weg tatsächlich nach über 20 Jahren, gäbe es uns nicht mehr. Und das ist ja nicht nur wir, ne? Also ich will das auch nicht nur auf Mobit beziehen. Das gilt für alle Strukturprojekte, die es dann so gibt. Egal, ob das Menschen sind, die Hilfe brauchen, weil sie angegriffen wurden, also Opferberatungskolleginnen, Esra, und so weiter und so weiter. Das sind alles Projekte, die dann weg wären und wo Menschen, glaube ich, ziemlich alleine dastehen würden. In einer ja dann noch zugespitzteren politischen Situation, ja. Also mit politischem Einfluss einer extrem rechten Partei.
Was ist die Antwort auf diese herausfordernde Frage?
Das ist eine politische Antwort, ne? Das ist, die Bundespolitik muss, natürlich auch Landespolitik gefragt, aber man muss hier schauen, wie man eben, und es betrifft ja, muss man auch mal ganz deutlich sagen, es betrifft ja vor allen Dingen drei, vier ostdeutsche Länder, wo das eine Rolle spielt. Man muss hier eine politische Lösung finden dafür, dass quasi Demokratieförderung, dass die Hilfe für Menschen, weil das ist es ja ganz konkret, sozusagen nicht von der Frage abhängt, ob die AfD politischen Einfluss gewinnt. So, weil genau dann, wenn das passiert, dann brauchen die Leute ja tatsächlich meistens noch mehr, weil sie noch mehr unter Angriff stehen und so weiter, noch mehr Hilfe. Und das ist eine politische Frage. Da müssen wir ja nicht anfangen mit, wir haben jetzt mal irgendwie ein Spendenkonto aufgemacht. So, ne? Das ist einfach auf politischer Ebene zu beantworten, diese Frage.
Wir wissen noch nicht, wie die Wahlen am 1. September ausgehen werden. Ihr bei MOBIT beschäftigt euch damit. Abschließend noch die Frage, die in eine positive Richtung zielen soll, wie häufig in unseren Gesprächen so in den ersten Tagen nach der Kommunalwahl, über die wir jetzt gesprochen haben. Was hat dir Hoffnung gegeben oder gibt dir Hoffnung mit Blick auf den 1. September, dass in Thüringen sich nicht jetzt alles zum Schlechten wendet, wenn ich das so platt ausdrücken darf. Also, dass Thüringen weiterhin demokratisch und weltoffen und auch solidarisch bleibt.
Also gar nicht so sehr die ersten Tage nach der Wahl, sondern unser Terminkalender sind voll. Es haben sich super viele neue Bündnisse gegründet. Leute wenden sich an uns. Wir sind gerade so viel unterwegs, auch für große Organisationen. Ich will jetzt da sozusagen gar keine Namen nennen. Und das ist ja auch Demokratie, ne? Also ich habe das in einem der letzten Interviews auch schon mal gesagt. Demokratie beginnt nicht und sie endet nicht mit Wahlen. Wir haben ja die coolen Leute, sind trotzdem noch hier. So, und das macht mir Mut. Also immer zu sehen, wir kriegen wieder eine Anfrage, ey, wir wollen was machen, ey, ne, wir sind aktiv, ey, eine Organisation ruft an, ey, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen fit machen gegen Rechtsextremismus, wie sollen wir mit Problemen Sachen umgehen? Also wir haben ja viele, viele coole, hunderte, tausende Leute, wir haben das bei den Demos gesehen, die in Thüringen sind, und ich glaube, das macht uns allen im Büro Mut, dass diese Menschen einfach da sind. Und die sind auch nicht weg, wenn die Wahl sozusagen richtig scheiße läuft aus unserer Sicht. Deswegen, ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, und das kann ja auch wieder, selbst wenn die Wahl sozusagen nicht gut läuft, wir sind da, wir müssen solidarisch miteinander sein, wir müssen Strukturen und Netzwerke aufbauen, und dann geht es weiter nach der Wahl. Also auch immer nach vorne zu denken. So, wir können 2-3 Tage dann quasi auch mal gedrückt sein, das ist auch okay, aber hey, ihr seid da, wir sind da, so lass machen. Es ist nicht verloren, so ist nicht eine schlechte Wahlergebnis, ist jetzt nicht der Weltuntergang. So, es gibt eine nächste Wahl, und bis dahin können wir, glaube ich, noch eine Menge machen, weil wir können Gespräche führen, wir können irgendwie Sachen organisieren, wir können gucken, dass wir gestärkt irgendwie daraus hervorgehen. Ich glaube, das ist wichtig. Also nochmal mehr zu begreifen, dass Demokratie eben hier bei uns anfängt, wie wir uns auch in den Vierteln, in den Dörfern organisieren und sich dann auch manchmal nicht demotivieren zu lassen von einem schlechten oder aus unserer Sicht von einem schlechten Wahlergebnis. Ja.
Sagt Felix von MOBIT, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, hier im Spezial nach der Kommunalwahl in Thüringen. Danke fürs Gespräch, und wir hören uns wieder.
Bis zum nächsten Mal.